Auch Maschinen haben eine Seele. Dieser Wäschemangel hat eine teuflische. Es beginnt ein nicht enden wollender Albtraum. Robert Englund, der Star aus Nightmare on Elm Street.
Diese Maschine da hat mich zu dem gemacht, was ich bin.
Tobe Hooper, der Regisseur von Poltergeist.
Was passiert hier denn bloß?
Du bist nun einer von uns.
Nach einer Kurzgeschichte von Stephen King. The Mangler. Drei Meister des Horrors erdachten eine Maschine des ultimativen Schreckens.
Hallo und herzlich willkommen zur Gruselstunde mit meiner Wenigkeit und einem wunderbaren Gast. Und der hat wieder zwei Filme mitgebracht, auf die ich mich sehr freue. Und ich habe im Vorfeld schon mit meinem liebenswerten, sehr, sehr kundigen, eloquenten Gast besprochen, dass dieses Double Feature für mich eine ähnliche Seherfahrung bedeuten könnte wie das erste Double Feature, was ich mit Christian Kühne besprochen habe. Hi Kühne.
Hi Patrick, danke, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, gerne. Natürlich auch wiederum mit einem Film, ähnlich wie vor ein paar Wochen mit Octalus, von dem ich sagte, oh, ich weiß gar nicht, ob ich den wiedersehen will, wirklich The Mangler. Und jetzt, hoch, holla die Waldfee. Wie geht's dir so? Persönlich und mit diesen beiden Filmen?
Erstmal, mir geht's sehr, sehr gut und ich freue mich, dass das hier auch klappt, dass wir jetzt eben hier auch zwei Filme gefunden haben und die ja so irgendwie auch mit ihrer Kurzgeschichten-Vergangenheit ja dann auch irgendwie thematisch doch wieder zusammenpassen. Mhm. Aber ich bin ja auf dich zugekommen und habe dir ja The Mangler vorgeschlagen, weil ich, warum auch immer, ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen, aber ich gedanklich komme ich immer irgendwie zu diesem Film zurück, weil ich so ein bisschen in der Hoffnung lebe, dass der mir irgendwie mehr geben sollte, als er es am Ende des Tages tut. Und ja. Deswegen fand ich es einfach mal spannend, darüber zu sprechen und natürlich dann auch die Möglichkeit zu nutzen, den einfach aus Gründen nochmal wiederzusehen, weil ich finde nicht, dass The Mangler eben ein Film ist, wo man ihm mal eben sagt, hey, ich lege mir den jetzt rein, ich möchte eine gute Zeit haben. Und mit Rawhead Rex hast du mir einen Gefallen getan, den hast du dann ja passend dazu vorgeschlagen. Und den habe ich jetzt tatsächlich für heute das erste Mal gesehen. Ich kannte den nicht.
Mir ist die Short-Story-Parallele gar nicht aufgefallen. Ich dachte tatsächlich, das sei einfach Rawhead Rex basiere auf dem Originaldrehbuch von Clive Barker, aber das hat mir kurz auch gerade off-air erörtert. Da dachte ich an den ersten Film von George Pavlou, an dem Clive Barker mitgearbeitet hat, nämlich Underworld. Der basiert auf einer Original-Story, also die er für den Film geschrieben hat. Das hier ist basierend auf einer Short-Story und du hast die auch gelesen.
Ja.
Wie werkgetreu ist denn Rawhead Rex, der Film aus dem Jahr 1986?
Ich hatte es vergessen, also ich hatte irgendwann in meiner Jugend hatte ich mir mal vorgenommen, ja, die Bücher des Blutes von Clive Barker zu lesen. Ich glaube, ich habe auch nur die Hälfte verstanden, weil seine Werke ja doch ziemlich symbolträchtig sind und da auch meistens immer ein bisschen mehr dahinter steckt als der grobe Horror per se. Und ich hatte die Kurzgeschichte etwas anders im Kopf und jetzt eben für den Podcast dachte ich, ja komm, du hast das Buch, lies doch nochmal rein. Und tatsächlich, sie ist gar nicht so weit davon weg, bis auf einen interessanten Gedanken, den du natürlich filmisch schwierig fassen kannst, weil diverse Passagen eben aus der Sicht von Rawhead Rex geschrieben sind.
Oh.
Und der sich eben für einen Übergott hält und weiß, dass er unbesiegbar ist und im Endeffekt nur seine Lust am Fleisch dann in irgendeiner Art und Weise dann befriedigen möchte. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Idee. Und ich möchte gar nicht zu sehr auf den Film eingehen. Man merkt hier und da, dass sie es versucht haben, ihn so als fast schon arrogantes Wesen darzustellen. Fand ich ganz nett jetzt nochmal im Zuge dessen, dass ich die Kurzgeschichte nochmal gelesen habe.
Das hilft mir deutlich weiter, muss ich sagen, weil mir blieb diese Mythologie der beiden Filme, muss ich sagen, das gilt sowohl für Rawhead Rex aus dem Jahr 86, den habe ich bereits genannt, und The Mangler aus dem Jahr 1995 von Tobe Hooper, gleichermaßen, dass ich dachte, was ist das alles für ein Quark? Also diese ganzen Beweggründe dafür, dass die bösen Entitäten in diesen beiden Filmen tun, was sie tun, das blieb mir vollkommen fremd. Bei The Mangler bin ich noch ein bisschen durchgestiegen, lag aber jetzt auch, glaube ich, daran, dass ich The Mangler mittlerweile viermal plus minus gesehen habe. Bei Rawhead Rex, der jetzt zur Zweitsichtung war, dachte ich mir wiederum, warum genau, was, wie, wo, was ist dieser Stein, der da auf dem Acker steht und warum bricht er jetzt durch den Boden und was hat das Ganze hier mit dem Fahrrad zu tun und irgendwelchen okkulten Glaubensritualen? Verrückt das Ganze. Aber Dankeschön, ja.
Sagen wir es mal so. Also man muss schon sagen, dass auch nicht alle Fragen, die in dem Film aufgeworfen werden, jetzt in der Kurzgeschichte beantwortet werden. Da ist auch ein bisschen künstlerische Freiheit mit drin. Aber ja, tatsächlich, es geht eben auch darum, dass du eben dann Passagen daraus hast, wie dieser Rawhead Rex, also dieses Wesen, sich auch darüber beklagt, dass er unter der Erde eingesperrt ist, dass er nicht raus kann und dort dann irgendwie tausende von Jahren dann in diesem Loch lag und endlich dann befreit worden ist und sowas. Also irgendwie muss der Stein was damit zu tun gehabt haben, dass er da nicht rauskommt aus seinem Loch. Und
toll.
Alle wissen es auch irgendwie und alle haben schon mal irgendwie davon gehört, aber keiner hatte da eine Ahnung davon. Aber wenn das Viech dann da ist, wissen auch alle Bescheid. Und das war schon ein bisschen komisch, muss ich sagen.
Ja, so dachte ich nämlich auch. So da habe ich das auch war. Ich dachte, okay, dafür, dass das jetzt wirklich, glaube ich, nicht alle Tage passiert, dass so ein Monster aus der Erde herausbricht und anfängt, Leute zu dezimieren in einem kleinen Dorf, haben die Leute relativ schnell einen Durchblick darüber, warum der denn jetzt da ist und was der da gerade tut. Aber dazu gleich mehr. Also Rawhead Rex für mich persönlich existierte einfach lange Zeit nur als Videothekencover. Ein Abbild dessen war zu finden in dem legendären Sachbuch Hölle auf Erden der Herren Bertler und Lieber aus dem Jahr 1993, wo ja Filme auch gerne nach Qualitäts- und Härtegrad bewertet wurden. Und da hatte Rawhead Rex, glaube ich, auf der Härteskala eine 5 von 10. Und eine ab 18 Freigabe natürlich. Ich dachte, ich muss den Film sehen, aber an den war kein Herankommen. Und ich glaube, auch in Deutschland sowieso nicht ungekürzt. Deswegen hat es dann viele, viele Jahre, ich glaube Jahrzehnte gedauert, bis ich den tatsächlich sah und fand den ganz gut, muss ich sagen. Aber durchgestiegen bin ich auch nicht. Und ich verstehe nach jetzt der wiederholten Sichtung, also innerlich durchgestiegen, auch komplett, warum Clive Barker hiernach gesagt hat, okay, Hellraiser mache ich dann mal lieber selbst.
Ja.
Ja.
Ja, also es war ja jetzt meine Erstsichtung und ich hatte natürlich im Vorfeld schon davon gehört, insbesondere was das Creature Design angeht und dieses bewegungslose Gesicht, was eben.
Aber hast du das Covered Artwork, also das Artwork auch vom Kinoplakat, im Ausland, im Englischsprachigen lief der auch im Kino, hierzulande nur auf Video 89 erschienen. Hast du es mal gesehen? Das Monster sieht so viel cooler aus auf dem Kinoplakat.
Du meinst das Haarige, was hinter der. Ja, natürlich,
Und im Profil sieht auch die Monstermaske ziemlich cool aus, bloß nicht eben von vorne. Und man sieht sie im Film leider meistens von vorne.
Ich hab mich so ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte des Films mal auseinandergesetzt. Mhm. Und dort hieß es ja, dass die, glaube ich, am Anfang ein Budget von knapp 5 Millionen zur Verfügung hatten.
Wow.
Was sie dann aber später auf 1,5 Millionen und dann, glaube ich, sogar noch weiter gekürzt haben. Jetzt, also um meine Meinung schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, man sieht es im Film an und ich finde auch, das ist eigentlich das größte Problem an dem Film, weil doch viel dabei ist, was mir irgendwie gefallen hat und was ich auch irgendwie dem Film hoch anrechne. Aber am Ende des Tages muss ich immer wieder sagen, so der Hauptkritikpunkt, den ich mit Rawhead Rex habe, ist einfach, dass man sieht, was sie machen wollten, aber geldtechnisch einfach nicht die Möglichkeiten dafür hatten und dass deswegen alles auch so ein bisschen. Es wirkt geschnitten, es wird irgendwie, dass Dinge aufgegriffen werden, die einfach fallen gelassen werden, weil offensichtlich kein Geld mehr da war, um noch weitere Szenen dazu zu drehen. Und ich glaube, dahinter würde sich ein guter Film verstecken, wenn man ihm das ursprüngliche Budget hätte durchgehen lassen. Ich glaube, dann wäre das ganze Ding ein bisschen besser gewesen.
So sehe ich das auch. Für mich hat er noch ein großes Defizit. Ich falle gerne in so Wiki-Wurmlöcher und lese mich gerne durch Blogs und Biografien aller beteiligten Mitwirkenden. Und das hier ist wirklich relativ fruchtlos bei Rawhead Rex, weil so das ziemlich, der gesamte Cast, das gesamte Ensemble, ich möchte nicht sagen Eintagsfliegen sind, aber alle dezidiert unaufregende Karrieren hatten. Also David Hughes ist so eine TV-Type, Kelly Piper, die seine Frau spielt. Ich glaube, die hat irgendwie gefühlt 3 Rollen im ganzen Leben. Und so geht es dann eben auch weiter. Du siehst hier nur Leute, von denen du denkst, kenne ich dich? Ich glaube nicht. Und so ist es dann eben auch, wenn man weiterliest. Und die haben ja alle betont kurze Karrieren, bis auf Clive Barker, die ja an diesem Film mitgewirkt haben. Und das ist ein bisschen schade, weil das macht die Recherche sehr kurz und knapp und fruchtlos.
Ja, ich glaube auch, also Rawhead Rex ist, glaube ich, auch einer so dieser Filme, über die redet man
ja
gar nicht. Also irgendwie, dieser Film ist gänzlich verschwunden, wie ich finde. Du siehst ihn dann eben, du hast ihn in der Videothek gesehen, wenn dann dieses Cover dann da stand. Du kriegst dann auf irgendwelchen Seiten, wo über, in Anführungsstrichen, Trash-Filme gesprochen wird, wo dann einfach gesagt wird, ah, guck mal, das sieht kacke aus, das ist bestimmt ein Scheißfilm. Aber sonst findet der ja nirgendwo statt im eigentlichen Sinne.
Nein, nicht wirklich. Umso überraschter war ich, als KL Studio Classics vor ein paar Jahren mit der Blu-ray um die Ecke kam und ich glaube auch vorletztes Jahr mit einer UHD, weil ich mich dann schon frage, in welcher Auflage solche Veröffentlichungen produziert werden, damit das für die rentabel ist. Aber das ist eine Frage, die konnte ich auch nicht beantworten. Also in 4K, ehrlich gesagt, also mich würde wenig bewegen, $30 oder mehr für diesen Film in 4K auszugeben. Aber meine Güte, es, ja, ich glaube, das ist sogar in Deutschland bei Wicked Vision erschienen, wenn mich nicht alles täuscht, in 4K.
Oh, das weiß ich nicht. Also ich musste mir
das jetzt... Ich glaube, ich trete Leuten gerade auf die Füße, wollte ich damit eigentlich nur sagen, und stoppe mal lieber hier, bevor Menschen Wut in Brand schreien, hey, ich habe hier 50 Euro für das wattierte Wicked Vision Mediabook ausgegeben oder so und sind da ganz böse auf mich.
Hey, wenn Leute für Liebe für den Film haben, die sollen alles kaufen. Also ich habe bestimmt auch einige zu teure Editionen zu Hause, wo man sich im Nachhinein auch an den Kopf fassen würde und sagen würde, warum besitzt du das? Also
ja. Kurz zum Inhalt, wir klappern das mal so ein bisschen ab, dann haben wir es einfach hinter uns. Die Actor Art und Rawhead Rex produziert 1986, ursprünglich in den USA, also in seiner britischen Heimat erschienen, 86 in den USA, ein kleines Release gehabt durch Empire Pictures 1987, in Deutschland nur Direct-to-Video veröffentlicht, 89. Regie George Pavlou nach einem Drehbuch von Clive Barker, basiert auf seiner Kurzgeschichte, mit David Hughes, Kelly Piper, Niall Tobin, Cora Venus Lunny, Ronan Wilmot, Donald McCann, keine Namen, die mir leicht über die Lippen gehen, weil nie von gehört und nie wieder von gehört, vor allem Musik von Colin Townes und ja, das soll es mal gewesen sein. Die Inhaltsangabe hat geschrieben bei der UFDB Moonshade und er schreibt, der amerikanische Historiker Hellenbeck. Hellenbeck macht es mir einfach, weil Hellenbeck heißt eben auch Bruce Willis Figur in Last Boy Scout. Deswegen konnte ich mir zumindest immer sehr leicht merken, wie seine Figur heißt. Hellenbeck fährt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern nach Irland aufs Land. Doch was als Urlaub deklariert ist, gerät zu einem Recherchetrip, da Hellenbeck in jedem Ort nach Anzeichen für prächristliche Kirchen oder Kulte sucht. In dem Örtchen Rathmore wird er in einer Kirche fündig, auch wenn er schon freundlich empfangen wurde. Doch er entdeckt Anzeichen für alte Kulte und ein bemaltes Kirchenfenster, das ein monströses Wesen zeigt. Zur gleichen Zeit lässt ein Farmer in der näheren Umgebung seinen Acker umgraben und gerät an einen riesenhaften Findling, der jedoch unter sich etwas einschließt, was nicht befreit werden sollte, nämlich genau das riesenhafte, grobschlächtige Monstrum, genannt Rawhead Rex. Dieses macht sich dann auch prompt auf eine Tour durch die Gegend und hinterlässt eine blutige Spur des Schreckens. Und hier höre ich jetzt mal auf, weil die Inhaltsangabe wird mir zu lang. Soweit. Das verspricht eigentlich eine ganze Menge. Was hat dich an dem Film vielleicht am meisten beglückt? Wollen wir damit mal anfangen?
Mehrere Dinge tatsächlich.
Okay.
Also was mir tatsächlich gefallen hat, und jetzt muss man natürlich hier wieder meine Kritik vom Anfang so ein bisschen mit einfließen lassen. Ich glaube, da wäre mehr möglich gewesen. Was mir aber erstmal sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass dieser Film sehr kompromisslos ist. Nicht, dass ich das in irgendeiner Art und Weise toleriere, dass auch mal Kinder angegriffen werden oder dass das ich irgendeiner Art und Weise gut finde. Die Kurzgeschichte macht aber genau dies auch. Da ist es sogar noch ein bisschen krasser, wo dann ganze Babys einfach in einem Schlund von ihm verschwinden. Ich finde es aber gut, dass es nicht ausgelassen wird, weil das ist eben ein Kernelement auch dieser Kurzgeschichte, warum dann eben Hellenbeck sich in den Kampf mit Rawhead Rex begibt. Und ich finde es einfach schön, wenn Filme dann eben, sagen wir, wie es ist, die Eier haben, einfach sowas dann auch nicht abzubrechen, sondern auch einfach durchziehen. Und das finde ich, ist eben etwas, was gerade heute nicht mehr so stattfindet. Da wird dann immer noch ein bisschen geguckt, ach, darf ich es machen, darf ich es nicht machen oder so. Nee, der Film zieht es noch durch. Das ist mir erstmal sehr, sehr positiv aufgefallen. Und ich glaube, das Nächste, und auch wenn ich das hier nicht vermutet habe, habe ich mir bei dem Film die ganze Zeit gedacht, okay, wie die meisten Figuren hier in diesem Film agieren, kann ich in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen.
Ja.
Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute nur so reagieren, weil es im Drehbuch steht, sondern aus Gründen dies tun, die ich selber als Person nachvollziehen kann. Und hier möchte ich auch nicht auf das mal mehr, mal weniger gute Schauspiel irgendwie zurückgehen oder so, sondern einfach, okay, diese Person X tut etwas, weil vorher das passiert ist. Und dann sitze ich da und denke mir, ja klar. Und das hat mir doch ziemlich gut, ich habe damit nicht gerechnet, sagen wir es mal so.
Das stimmt. Ich dachte mir auch niemals, oh Gott, wie blöd bist du denn? Was tust du da eigentlich? Es wirkte relativ schlüssig, wenn man denn Villains ist, bestimmte, sag ich mal so, dramaturgische, erzählerische Löcher zu akzeptieren, weil die gibt es auf jeden Fall. So Momente, in denen ich dachte, okay, wie kommt er denn jetzt dorthin? Oder wie kommt die Story dorthin? Ich kann ihm einfach nicht folgen. Aber vielleicht ist es auch mein Versagen. Ich muss den Film einfach noch 2-3 Mal gucken.
Es gibt ja eben diese Szene mit dem mit der Familie Hellenbeck, ja, wo dann die eigentlich am Anfang noch so ein bisschen im Hintergrund treten, aber dann später eben die auch sagen, ey, hier geht irgendein Killer rundherum. Mhm. Lass uns abhauen. Sie setzen sich ins Auto und wollen fahren. Mhm. So, sie wollen den Ort verlassen. Sie wollen aus dieser Situation raus, wo ich mir dachte, hey, das ist schlau. Das macht, ja, genau das finde ich gut. dann halten sie an. Darüber muss man jetzt nicht sprechen, aber sie halten an. Und währenddessen wird dann eben der Sohn von Rawhead Rex dann im Auto dann ja, verspeist. Ja. Und anstatt die jetzt sagen, ah, ich besorge mir jetzt Waffen und gehe auf dieses Wesen los. Nein, sie fahren zur Polizei. Mhm. Sie reden mit der Polizei darüber und sagen, wir haben hier, das ist passiert, bitte glaubt uns, das ist ein Wesen, was offensichtlich nicht menschlich ist, mhm, um dann eben erst in letzter Konsequenz zu sagen, okay, mir will hier keiner helfen oder die Polizisten, die können mir hier nicht helfen, jetzt versuche ich es eben selber. Und das fand ich sehr, sehr positiv tatsächlich.
Mhm. Danke, dass du ausgerechnet die Stelle mal zur Sprache bringst, weil bei allem Lob für das Verhalten der handelnden Figuren bei der Flucht vor dem Monster und beim Umgang mit diesem schrecklichen Mord an dem kleinen Jungen, an dem Sohn des Ehepaars Hellenbeck, die Szene, die dem vorausgeht, als nämlich die kleine Tochter mal pinkeln muss und die kleine Tochter immer weiter und weiter und weiter und weiter wegschicken vom Auto, die hat mich extrem angezeckt, weil ich dachte, also ich hatte ja auch mal ein Kind, das war aber auch mal deutlich jünger und das macht man einfach nicht, verdammt nochmal. Da sagt man nicht, ja, ja, du willst pinkeln, geh mal hier die ganze Wiese runter, da hinten ist ein Busch, da versteckst du dich und so. Vor allem, wenn man denn eh schon gewahr ist der Tatsache, dass da irgendwo sich ein mordendes Etwas, ja wahrscheinlich ein Mensch, herumtreibt und man tatsächlich unter akuter Lebensgefahr steht. Das macht man einfach nicht. Und da gibt es eben diesen Gag, wo da die Tochter schreit, diesen Fake Scare, wie nennt man das? Fake Out. Als das Kind dann schreit und dann ist es eben ein toter Hase, der im Gebüsch liegt. Und da dachte ich schon so vor einem Moment, ah, das ist jetzt ein bisschen schlicht. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt des Films, den hatte auch Clive Barker, glaube ich, kritisiert. Es sei alles so ein bisschen weniger wild und smart, als er sich das Ganze gewünscht hätte. Das ist dann wirklich so das schlichteste Horrorfilm-Klischee tatsächlich.
Wobei man sagen muss, genau so ist es auch in der Kurzgeschichte, ne?
Okay, okay.
Also anstatt ein Hase ist es aber, glaube ich, ein Igel, den sie dort sieht. Was dann eben die Eltern dazu bringt, sich etwas vom Auto zu entfernen. Wobei man sagen muss, da ist das Mädchen näher am Auto.
Ja.
Ja, und dann müssen die Eltern aber mit ansehen, wie eben, wie das Wesen dann eben dem Jungen, glaube ich, das Bein im Auto ausreißt,
ja,
oder mitschlägt oder sowas.
Der Film ist nicht wahnsinnig explizit diesbezüglich, aber es ist hart genug, muss ich auch sagen. Also so sehr, dass ich schon beim ersten Sehen damals dachte, ach, die haben jetzt wirklich gerade das Kind umgebracht. Krass. Mhm. Ja. Clive Barker ist ja seit jeher eher stärker in Sachen Bildern, faszinierende Konzepte. Er ist einfach ein Ideenmensch. Also wir reden ja auch gleich ein bisschen wahrscheinlich über Stephen Kings so Stärken und Schwächen als Erzähler, insbesondere wenn es um Kurzgeschichten geht. Aber Clive Barker und also vor allem mit Blick auf seine Filmstoffe, ich habe nicht viel von ihm gelesen, fällt mir eben auch immer wieder auf, dass er so, sag ich mal so, erzählerisch nicht der Allerstärkste ist. Das gilt für Cabal, das gilt für Lord of Illusions, das gilt selbst für den ersten Hellraiser, für Hellbound, für den zweiten Hellraiser noch viel mehr, dass man einfach ganz schnell an einen Punkt kommt, wo man sich denkt, ich kann dir nicht mehr folgen, aber das sieht alles sehr, sehr gut aus, sehr atmosphärisch. Und so ähnlich ist es mir eben auch hier. Wobei hier die Story so ein bisschen wasserdichter ist, möchte ich auch zugeben.
Ja, die verstrickt sich eben so ein bisschen, ne? Also ich hätte mich da eventuell ein bisschen mehr von der Kurzgeschichte entfernt und das ein bisschen einfacher gehalten. Es hätte am Ende des Tages, glaube ich, ausgereicht, wenn Rawhead Rex eben unter den Monolithen hervorkommt, ja, und dann einfach so eine Art Rage-Modus anschaltet und sich dann durch dieses irische Dorf dann da in irgendeiner Art und Weise schnetzelt und frisst. Ob ich jetzt tatsächlich noch diese Hintergrundgeschichte brauche, dass es da dann so eine Art Sekte gibt und Leute, die ihn verehren und in seine Macht reingezogen werden durch den bloßen Blick in seine Augen. Ist ein bisschen viel. Ich sage, es ist ein bisschen viel für 90 Minuten Film, finde ich.
Es ist eine schmale Geschichte, das soll der Schade des Films nicht sein. Wie gesagt, ich habe das auch eher als Stärke begriffen, will heißen, ich konnte dem zumindest folgen. Das Ganze Mythologie-Gewimmel dann dahinter war mir da fast zu viel des Guten. Ich hätte es auch gerne einfach darauf beruhen lassen, dass man eben sagt, okay, keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht, aber wir schweben alle in Lebensgefahr und ja, mal gucken, wie wir mit dem Leben eben davonkommen. Es gibt dann doch so, also die Polizei wird dann auch noch später im späteren Verlauf der Handlung eingebunden, was ich auch sehr amüsant war, fand stellenweise, weil ich mag kleine Dörfer, irische Dörfer, das ganze Lokalkolorit ist sehr, sehr hübsch. Auch die Dummdreistigkeit mancher Polizeibeamten, am besten fand ich den Typen, der nach irgendwie, als jetzt irgendwie dann Hellenbeck dann in der Polizeistation sitzt und sagt, oh Gott, mein Sohn ist gerade umgebracht worden und der eine meint, vielleicht war es ein Rind. Das ist schon...
Gab es nicht auch einen Polizisten, der einfach weggelaufen ist, wenn er Royal Rex erscheint und er sich das anguckt, einfach wegrennt?
Ja.
Fand ich auch sehr, sehr schön, wo ich nämlich auch wieder dachte, so, ja, würde ich wahrscheinlich auch machen. So, ich würde es wahrscheinlich genauso handhaben.
Der ist erstaunlich humorvoll, der Film. Anders als die meisten Clive Barker-Filme oder Verfilmungen. Auch der Moment, in dem eben die junge Frau da feststellt, dass sie mit der Hand ihres mittlerweile toten Lovers weitergelaufen ist und die Kamera dann eben so zurückfährt und man sieht, okay, die hat einfach nur die Hand in der Hand und er selber liegt schon verhackstückt irgendwo weiter unten am Wegrand. Das ist auch sehr lustig tatsächlich. Und makaber natürlich.
Ja, aber so hat er eben... Du sprichst es auch gerade an. Ich fand dieses Setting eigentlich schön unverbraucht. Das ist eben mal, das hatte mich so ein bisschen eben an American Werewolf in London erinnert.
Ja, natürlich, ja. The Slaughtered Lamb. Und hier heißt die, glaube ich, die Kneipe, die Pension, wo sie übernachten, The Tall Man, was auch so ein super creepy Name ist. Einfach. Wir sind im The Tall Man und ich dachte, oh Gott, das klingt schon nach Tod und Verderben.
Da würde ich einfach niemals übernachten mit dem Ding. Und das finde ich auch immer ganz schön, wenn du dann eben mal so ein Setting hast, wo du sagst, ja gut, ist nicht endlos verbraucht, kann man mal machen, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also ich kann dem gar nicht so viel vorwerfen tatsächlich.
Ist dir aufgefallen, dass die Musik über die Opening Credits unglaublich dramatisch ist, dafür, dass gar nichts passiert? Du siehst da, glaube ich, nur, wie die Familie Hollenbeck oder dieser, er allein, ich weiß gar nicht, ob er allein am Steuer sitzt, da in die Stadt fährt, dazu parallel montiert eben, wie die Bauern da den Acker umgraben, rund um diesen Monolithen. Aber es passiert gar nichts und die Musik ist unfassbar dramatisch.
Ja, also du erwartest jetzt die ganze Zeit, dass du noch Bilder siehst, die in irgendeiner Art und Weise dann auf irgendwas Mystisches hinweisen oder sonst was. Aber nein. Aber erstmal zeigen, was wir musiktechnisch können, das ist erstmal wichtig.
Die kleine Frau in dem roten Mantel, die so aussieht wie die, kann man mittlerweile... Don't Look Now spoilern, wenn die Gondel Trauer tragen. Also mal kurz weggeholt, kurz weggehört, wenn man den Film nicht gesehen hat, für 30 Sekunden. Aber da läuft in diesem Dorf eine Frau rum, eine relativ kleinwüchsige Frau in einem roten Mantel. Und da sagt Elaine, die Frau von Hellenbeck, unserem Protagonisten, ich kenne die von irgendwoher. Ich habe die schon mal irgendwo gesehen und dann geht die einfach weiter. Ich glaube, diese Szene hat nie einen Payoff. Aber ich dachte, ist das ein Verweis auf den Nicholas Roeg-Film?
So von wegen, mich nicht wundern.
Ich fand es sehr, sehr irritierend. Das wirkt wie so ein Insider-Witz, der eigentlich keiner ist, der zu offensichtlich ist, um wirklich lustig zu sein.
Ja. Ich bin mir, also wie gesagt, jetzt kommen wir wieder zu einem Ding zurück. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die alles gedreht haben, was die wirklich drehen wollen. Oder ob da nicht dann irgendwelche Fäden aufgemacht werden, die später auch in keiner... Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da auch weiterhelfen. Der Besitzer, oder nicht der Besitzer, sondern nicht der Hausmeister der Kirche. Wie heißt das denn noch? Diakon?
Ich habe mir auch über die Hierarchie unter dem Priester da Gedanken gemacht. Der ist, ich habe gedacht, der eine wäre quasi sowas wie der Bischof, aber ich glaube, das ist er nicht. Ich glaube, das eine ist der Priester, das andere ja der Diakon, genau.
Genau. Ja. Und der ist ja schon, glaube ich, im Vorfeld von dem Rawhead Rex so irgendwie in seinem Bann oder sowas.
Ja, ja.
Habe ich das richtig verstanden?
Der ist besessen, ja. Der greift ja auf den Altar, da haben wir dieses pulsierende rote Licht und danach ist er dann besessen von dem. Aber er leitet, glaube ich, vor durch eine Messe, da ist er noch nicht besessen.
Ja, zu dem Zeitpunkt ist der Rawhead Rex ja noch gar nicht ausgebrochen.
Genau, da scheint nur dieses Licht durch das Altarfenster und verbreitet ein bisschen Grusel und Stimmung. Das fand ich übrigens auch sehr hübsch. Also nicht alle visuellen Effekte in diesem Film sind rundum gelungen. Gerade zu Beginn, wenn er aus der Erde bricht, das war so ein bisschen hemdsärmelig. Aber ich fand dieses gleißende Licht wahrscheinlich einfach, wirkt wie mit einem Laserstrahl einfach gemacht.
Mit einem Laserpointer, also, ne?
Ja, genau. Genau, praktischer Effekt wahrscheinlich am Set. Das ist schon sehr, sehr hübsch, muss ich sagen, ja.
Und also das sind eben solche Story-Details, die ich einfach nicht verstanden habe und die auch einfach nicht mehr aufgegriffen werden. So, du musst an manchen Dingen, bis in diesem Film dann einfach, die wird gesagt, ja, das musst du jetzt so hinnehmen. Weil ich kann mir einfach vorstellen, dass da mehr wäre.
Ja, weil auch der Diakon am Ende relativ unzeremoniell aus der Handlung von Rawhead Rex persönlich geräumt wird. So in dem Moment, als er sagt, Rawhead, mutmaßlich, ich habe keine Verwendung mehr für dich, beißt ihm einfach in den Hals und tot ist er. Und ich habe mich dann aber auch gefragt, warum gerade in dem Moment? Aber das ist übrigens der, ja, der Effekt, der geschnitten wurde für die deutsche Version. Ich habe nur mal einen Schnittbericht nachgeguckt. Das ist, ich glaube, es ist alles drin, aber der Moment, wo er hier Rawhead dem Diakonen die Gurgel hier abbeißt, durchbeißt, wie auch immer, der fehlt.
Ja, guck mal, mit dem Schnittbericht habe ich mich. Ja. Also, jetzt muss man ja dazu sagen, heute kannst du das Ganze ja auch ohne Probleme zeigen. Ne? Also, ja. Der ist. Damals, wo noch alles dann irgendwie direkt auf den Index gesetzt worden ist oder sowas, ja, okay, da hatte der gewiss seinen Impact und heute sage ich auch nicht, dass es da jetzt in irgendeiner Art und Weise zimperlich zugeht, aber es aus heutiger Sicht ist es schon okay. Was hat er jetzt für eine Freigabe, eine 16er mittlerweile, glaube ich?
Das war ich.
Oder ist er noch ab 18?
Ich gehe stark davon aus. Ich habe allerdings hier auch nur die amerikanische Blu-ray, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber ich sag mal so, wenn The Mangler mittlerweile mit der ab 16 Freigabe durchkommt, was er de facto tut, und der ist ungleich haariger als hier Rawhead Rex in Sachen Gewalteffekten, dann finde ich, geht das hier auch für diesen irischen Vorkorrer durch.
Hey, ja, ab 16. Auf jeden Fall. Was mich ein bisschen irritiert hat am Anfang, wo ich auch ein bisschen brauchte, um reinzukommen, es ist nicht die komplette Optik von dem Rawhead, sondern es ist mehr das Outfit, was er anhat. Also ich musste zwangsläufig irgendwie an Punker denken.
Ja, ne, so ein bisschen, so, stimmt schon, ja.
So, dass er da mit irgendwelchen altgekloppelten Stiefeln und so einer Lederkluft dann da aus dem Loch rauskommt. Ja.
Es ist, okay. Ja, du hast schon recht, er sieht eben aus wie so ein mutierter Punk-Biker. Er hat doch eine fragwürdige Frisur. Der ganze Look ist mir zu nah an einem Menschen, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie jazzen das so ein bisschen auf der Dialogspur hoch, indem zum Beispiel dann einfach einmal Hallenbeck, als er bei der Polizei ist, dann zu Protokoll geben darf. Oh, der war irgendwie 8 oder 9 feet groß, also irgendwie 2,50, 2,80, irgendwie wahnsinnig groß. Aber ich dachte so die ganze Zeit, ja, aber eigentlich sah er doch mehr oder weniger aus wie ein Mensch oder so von der Statur. Einfach ein sehr großer Mensch, ein bisschen mutierter Mensch. Aber ich fand auch, es sah ein bisschen zu sehr nach Karnevalsmaske leider aus.
Ja, das ist ja eins der, ja, was heißt der, Kernprobleme.
Ja.
Aber das nimmt immer so ein bisschen die Immersion heraus. Also wenn du eben dann das Wesen siehst und du siehst es eigentlich viel zu früh, dann ist es auch schon hin, weil du siehst natürlich einfach, das ist eine Gummimaske. Also es gab komischerweise ein Bild, da stand er, glaube ich, auf so einem Hügel im Dunkeln und dann mit seiner Optik und du hattest dann eben der hat ja dann diesen Mund, der nach vorne geht und dann die Zähne so abstehen. Und da habe ich so ganz kurz an an die Figur des Predator gedacht.
Ja, ja, ja.
Der dann ein Jahr später rauskam. Und nein, ich glaube nicht, dass sich der Predator davon in irgendeiner Art und Weise hat's inspirieren lassen.
Ja, ja.
Aber mein Kopf hat bei dieser Szene gesagt, so, ach guck mal, ich möchte jetzt mal wieder Predator gucken.
Ja, ja. Also meine ehrliche Meinung zu Rawhead Rex ist, das ist ein total okayer Film, der 4, 5, 6 sehr, sehr, sehr gute Momente hat, tatsächlich, die mir im Gedächtnis bleiben, der aber auch manchmal ganz schön meandert. Und das ist eine Kunst für einen Film, der gerade mal 90 Minuten geht. Also selbst trotz der 90 Minuten dachte ich mir hier und da, na, da hätte man noch ein bisschen mehr aufs Tempo drücken können. Ich glaube, die ganze, so amüsant ich dieses ganze Geplänkel hier auch fand mit der Polizei, dachte ich, brauchen wir die wirklich als handelnde Figuren? Sind die mir nicht komplett egal? Spoiler, die Antwort ist ja. Mich interessiert das Schicksal der Familie, vielleicht auch das des Diakons oder seines Bosses, des Priesters, des Pfarrers hier. Aber das war es dann eben auch. Andererseits, oder hier diese ganze Episode mit den Campern, dramaturgisch überflüssig. Andererseits natürlich auch für einige sehr, sehr schöne Schauwerte gut, ne? Weil dann plötzlich kriegen wir diese ganze Sequenz, in der das Monster diese Gruppe von Campern angreift und dann gibt es eben ganz hohen Bodycount. Wir sehen nackte Brüste und Explosionen und das Ganze fühlt sich wieder so an wie richtig schöner USB-Horror eben dieser Zeit. Wie Night of the Demon von 1980, falls du den mal gesehen hast, den sonst Sasquatch-Horrorfilm. Ja, der sehr hübsch ist, ja. Und auch sehr ekelhaft.
Ja, also ich finde auch, das ist alles so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dem Film hätte es ein bisschen besser getan, wenn er sich weniger an der Kurzgeschichte festgehalten hätte und vielleicht einfach gesagt hätte, ich versuche mehr Film zu sein, als eine filmische Umsetzung dieser eben genannten Kurzgeschichte. Weil es gibt dann eben auch so Szenen da drin, wenn Rawhead dann in der Küche steht und dann die Küche verwüstet. Und irgendwie in der Kurzgeschichte steht dann eben drin, dass er eben vieles davon nicht kennt und irgendwas gesucht hat und dadurch dann eben diese Küche dann demoliert hat. Und da dachte ich mir jetzt, ja, aber du hast doch gesehen, dass die Frau jetzt da lang gerannt ist. Also warum stehst du jetzt eben noch eine Minute in der Küche und schmeißt die Töpfe von A nach B?
Ja.
Ne? Und eben diese ganze Sache hier, der Diakon, der wird ja erst später, in der Kurzgeschichte wird er erst später von Rawhead Rex angeworben, indem er auf ihn draufpinkelt. Tatsächlich.
Ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich auch auf gedruckter Form ein bisschen besser als hier
im Film. Auf der anderen Seite denke ich mir, weil ich nicht verstanden habe, wieso er vorher, bevor das Wesen überhaupt auftaucht, schon in seinem Bann steht, ich hätte es einfach rausgelassen. Ich hätte diese ganze Episode einfach rausgelassen und vielleicht einfach gesagt, er möchte gucken, ob er mit diesem Wesen kommunizieren kann, weil er stirbt ja sowieso. Ja. Und diese eine Minute Kampf in der Kirche, die hat ja jetzt wirklich gar keiner gebraucht und bietet ja auch keine Schauwerte. Deswegen, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, wenn das Ding etwas eigenständiger gewesen wäre. Und dann hast du eben die Szene mit den Campern, die dann in der Kurzgeschichte nicht stattfindet. Und das sind dann eigentlich fast immer die stärksten Szenen.
Ja.
Oder mit denen aus diesem Karawandorf.
Ja.
Wo die beiden in den Wald gehen wollen und dann hängt da noch der eine Leib, an dem er da am Rumfressen ist, und dann hast du noch diesen schönen Gore-Moment, wenn diese Leiche in den Baum hängt und eben die eben genannte Szene mit der Hand, die dann eben noch in der Hand der Dame dann hängt und sowas. Da finde ich ihn immer am stärksten tatsächlich.
Ja, und ich schäme mich ja oft, das zuzugeben, aber auch, weil er diese Momenten so wirklich so generisch ist, wie es nur irgendwie geht, und eben auch so Horrorfilmbilder aus Slasher-Horrorfilmen und Wildnis-Horror und Tierhorror und all diesen bekannten Subgenres, Schubladen des Horrorfilms bietet, mit denen wir eben schon vertraut sind. Und ich habe jetzt eben bei diesem Wiedersehen auch festgestellt, so sehr ich mich auch bei der Innovation in diesem oft sehr faulen, generischen Genre freue oder sehne, ich habe eben auch sehr, sehr viel Spaß daran, einfach das zu bekommen, was ich mir daher erhofft habe. Und das sind eben auch manchmal einfach nur Camper und nackte Brüste und irgendwie Upperarme und Leute, die einfach schreien und dann explodiert im Hintergrund ein Auto oder so. Ja. Und das tut es eben in solchen Momenten. Irgendwas fängt Feuer.
Was mir noch ganz gut gefallen hat, eben auch an der Figur von diesem Rawhead Rex, ich sagte ja vorhin in der Kurzgeschichte, man hat eben diese Szenen aus seiner Sicht, wie er sich eben für den Übergott hält und er weiß, dass er die Menschheit unterjochen kann und dass ihm eh niemand was anhaben kann. Und ich fand es in dem Film auch ganz nett, dass es nicht dieses Versteckspiel gab. Das frage ich mich so häufig bei Creature-Featuren. Da hast du ein Wesen, was 4,90 Meter groß ist und, und das muss ich aber verstecken, weil gerade ein kleines 11-jähriges Mädchen in den Wald reinrennt. Und dann denke ich mir, nee, wirklich nicht. Und das ist dann wieder einer dieser Momente gewesen, wo einfach dann dieser Film einfach, der stand ja immer im Vollen da. Also der hat sich nicht versteckt, der hat nicht irgendwem aufgelauert oder so. Wenn du ihn gesehen hast, dann ist er dir hinterhergerannt und hat dich getötet. So, und das finde ich ganz nett.
Ja, und das ist ja auch wie der von dir vorhin beschriebene Moment, der dich an Predator erinnert, auf die stärksten Momente. Auch der Moment, in dem sie an dieser Wiese vorbeifahren, diesem Gatter, und eben Elaine, die Frau von Hallenberg, da rüberschaut und sie erblickt diese Vogelscheuche und die Kamera fängt die nur so für den Bruchteil einer Sekunde ein. Wir wissen eben nicht, was ist das, was sie da gerade gesehen hat. Sie sagt, da stand irgendwas offen auf der Wiese. Dann setzt er zurück und sie stellt eben fest, ach, nur eine Vogelscheuche. Aber ich fand das auch so mit den effektivsten Jumpscare. Also das Monster da einfach so in freier Wildbahn da offen rumstehen zu sehen, ist wirklich wirkt authentisch bedrohlich. Also dieses ganze hier, ich verstecke mich im Busch und warte auf meine Opfer, das funktioniert tatsächlich für so ein riesen Ding, wie es der Rawhead Rex ist, nicht so gut. Da gebe ich dir recht.
Ich habe vor kurzem nochmal The Relic geguckt und ich mag den Film sehr, sehr gerne. Aber da habe ich mich dann, da habe ich zum Beispiel diese Parallelen gezogen und ich dachte mir, der Kotoga aus Relic, das ist so ein Berg von Wesen.
Ja.
Und du willst mir jetzt erzählen, dass der sich verstecken muss. Ja. Insbesondere in der Szene, wenn zwei Kinder durch das Museum laufen. Und dann denke ich mir, nein, so dieses Viech wird einfach ankommen und die wegsnacken ohne Probleme. Aber dem Spannungsbogen getreu muss es sich natürlich verstecken und abwarten. Und du brauchst eine ellenlange Spannungssequenz, die da rum aufgebaut wird. Ja. Das streicht er hier. Natürlich ist der Film, dadurch büßt er natürlich etwas an Spannung ein. Aber das sind so, ich weiß nicht, ob es die Strohhalme sind, die ich greifen möchte, aber das sind so diese Dinge, wo ich sagen möchte, das hat mir im Vergleich zu anderen Filmen, hat es das nochmal so ein bisschen besser hier gemacht. Das war so eine,
so was
Schönes, Kleines, was ich so in der Form seltener gesehen habe.
Ich glaube, es ist auch das, was man im aktuellen Sprachgebrauch als Daytime-Horror, sowas wie Midsommar bezeichnen würde. Also ein Film, der auch überwiegend bei Tageslicht spielt und dadurch eben nichts von seiner Spannung einbüßt und auch in sehr, sehr, sag ich mal, banalen Umgebungen, wie zum Beispiel dieses kleine Eigenheim, die Farm da hier, der beiden, dieses Bauern-Ehepaars, also wo er dann der Rohrhack ihn umbringt und sie zunächst verschont, weil sie eben schwanger ist mit seinem Kind und so. Auch das ist wirklich gut gelöst. Und auch gerade diese Point-of-View-Kameraführung, die der Film dann einnimmt, also die Position, was er öfter tut, mal auch mit geringerem Erfolg zum Beispiel, wenn hier der Diakon da seine Vision hat, da bin ich immer so ein bisschen raus, weil ich denke, ja, okay.
Ja.
Aber in diesem, sag ich mal, Stalking-Sequenzen, wo er dann eben sein Opfer jagt, da ist das tatsächlich dann auch sehr gelungen und hat mir auch gut gefallen.
Also ich glaube nicht, dass wir hier ein heimliches Meisterwerk haben.
Nein, ich glaube nicht.
Das nicht. Aber ich glaube, es lohnt sich doch schon mal abseits der blöden Maske. Also ich glaube, die meisten kehren zu diesem oder kommen auf diesen Film, weil sie irgendwo Bilder gesehen haben und gesagt haben, boah, das sieht so scheiße aus, deswegen gucke ich mir das Ganze mal an.
Das Kinoplakat sieht so toll aus, die Maske ist so gut kaschiert. Ja. Ich glaube, es ist dasselbe Kostüm, aber eben tatsächlich versteckt hinter Dreck und Haaren und dem Monolithen. Ich muss noch was anekdotisch berichten und Kühner, ich bitte darum, dass du mich stoppst, falls ich mich hier verrenne, weil das wirft, glaube ich, kein gutes Licht auf mich. Aber jetzt ist Clive Barker ist ein schwuler Mann. Clive Barker lebt auch weitgehend offen seine sexuellen Kinks aus. Clive Barker ist auch ein bildender Künstler und malt eben auch, zeichnet pornografische Kunst. So. Und ich habe diesen Film vor Jahren zuerst gesehen auf einer relativ ramschigen, ramschigen VHS-Rip. Und da war nicht richtig gut alles zu erkennen. Und bei dieser Pinkel-Szene, wo der Rawhead Rex auf den Diakon pinkelt, habe ich was völlig anderes gesehen. Und ich war sehr, sehr dankbar, als ich dann irgendwann Jahre später diese HD-Fassung erblickte und dachte, ah, okay, der pinkelt nur auf den armen Mann. Weil ich hatte Clive Barker zu dem Zeitpunkt meines Lebens, und da war ich ja auch schon Anfang, Mitte 30, und hatte einiges gesehen von Clive Barkers Kunst, Clive Barker andere Sachen zugetraut. Aber das ist vergleichsweise harmlos daneben.
Auch da möchte ich noch mal einen Vermerk zur Kurzgeschichte machen.
Ja.
Wenn er irgendwann in der Kirche steht und er verfolgt den Reverend dann in der Kirche, und steht dann vor dem Abbild Jesu. Und weil er sich für mächtiger hält als eben Jesus Christus, gibt es eine Szene, wo er eben vor einem Kreuz oder vor einem Kruzifix dann da steht und auch masturbiert. Ja. Also dein Gedanke kommt nicht von ungefähr, sagen wir
mal
so.
Ja, und ich möchte, dass jetzt auch nicht falsch aufgefasst bist. Das ist keinerlei irgendwie Kink-Shaming oder sowas. Das ist, Menschen sollen alle das machen, was sie wollen. Aber ich dachte, naja, gut, mit der persönlichen Story von Clive Barker und eben, ich weiß nicht, ob er es Mitte der 80er schon gemacht hat, aber je weiter er so in seinem literarischen Schaffen und auch an seinem Schaffen als bildender Künstler wuchs und je populärer er wurde, desto mehr hat er eben auch da offenbart und gezeigt. Und ich dachte schon, ist das so ein frühes Anzeichen, dass ich projiziere jetzt hier mal so meine sexuellen Kinks auf die oder Vorlieben auf die Kinoleinwand Barker, aber ich glaube nicht, ja. Das war tatsächlich nur Pinkelei.
Ja, ich glaube, er hat ein paar seiner Vorlieben schon in seinen Geschichten verpackt.
Ja, ja.
Und weil eben Rawhead Rex sich relativ nah an der Geschichte hält, hast du es dann eben einfach mit drin.
Es ist ein solider, grundsolider Film. Er hat die 5 Härtepunkte in Bertler und Liebers Hölle auf Erden vollkommen verdient.
Ja. Ja, ist so ein Ding. Kannst du machen.
Ja, kann man machen. Ich muss dir noch eine Frage stellen, vielleicht hast du es begriffen, ich nicht. Warum tötet der Rawhead Rex keine Frauen? Warum ist am Ende Elaine in der Lage, ihn zu besiegen und nicht ihr werter Ehemann? Weil die Effektsequenz, muss man auch sagen, ist wirklich toll. Die ist wirklich sehr gelungen. Auch die visuellen Effekte sind ganz cool.
Es ist tatsächlich so, in der Kurzgeschichte ist die Dame des Bauern nicht schwanger, sondern hat ihre Tage. Mhm. Er kommt eben mit der er findet das unrein. Er hat sie nicht gefressen, weil das eine unreine Person ist. Mhm. Und er kann eben von keinem, also ich hatte das so ein bisschen so verstanden, aber da ist es ja, Clive Barker ist ja auch häufig sehr, sehr kryptisch. Er ist geschwächt dann später im Laufe dieser Geschichte, aber eben kein Mann kann ihn umbringen. Und dann muss es eben die Frau sein, die diesen Stein, der so ein bisschen aussieht, eben wie...
Ja.
Ja.
Das ist so ein Fetisch, so ein, weiß ich, so eine Ikone.
Ja. Ja, es sieht eben aus wie ein weibliches Geschlechtsorgan, ja, so sagen wir, wie es ist. Und das kann eben, wenn Männer das benutzen, so ist es zumindest in der Kurzgeschichte und ich glaube im Film ja auch, funktioniert es einfach nicht. Und erst wenn eine Frau das benutzt, dann wird die Kraft dessen komplett, ja, komplett entfaltet. Warum das jetzt in dem Falle so ist, weiß ich nicht. Aber er hat die Dame nicht gefressen, weil sie unrein ist, dadurch, dass sie eben ihre Menstruation hat.
Sehr gut. Danke für dieses bisschen Aufklärung. Lass uns über The Mangler reden, der mit einer weniger komplexen Mythologie hier in Erscheinung tritt, möchte ich mal sagen.
Denn, findest du?
Ja, ich weiß, ich sage mal so, die Welt, in der sich The Mangler bewegt, ist sehr viel kleiner, sehr viel überschaubarer. Das Personal ist überschaubarer. Also hier werden ja ganz die ganz großen Fässer aufgemacht und auch viel so über katholische Schuld und die Ursünde. Ich weiß, alles so im Vorbeigehen thematisiert und ich mag das ja auch. Also gerade so biblisch, religiös inspirierten Horror. Aber ja, Rohit Rex macht viele Fässer auf, aber schließt kaum eines davon oder diskutiert es aus, während The Mangler einfach da ein bisschen klarer ist. So von wegen, ne, du musst die Maschine füttern, dann bleibt sie eben am Leben. Und das hat schon mein Opa gemacht und wir machen es einfach so weiter. ob das gut erzählt ist, ja, das okay, ist jetzt okay, eben eine andere Frage.
Ja, in dem Fall gebe ich dir recht, ja. Es ist definitiv ein kleineres Setting und es wird ein bisschen weniger Brimborium drum gemacht, wobei ich schon finde, dass eben The Mangler auch viel zu viele Fässer aufmacht. Und ich muss zugeben, als ich dir den Film vorgeschlagen habe, das habe ich vergessen. Das habe ich einfach vergessen.
Ja. Ich habe mich drauf gefreut. Menschen, die mir häufiger zuhören, wissen ja, ich bin ein großer Toby Hooper-Apologet. Ich mag auch die Filme seinerseits, die nicht so sehr geliebt werden, bis ins Spätwerk hinein. Ich halte tatsächlich Texas Chainsaw Massacre 2 für einen der besten Filme der 80er Jahre. Wir haben kürzlich im Podcast auch über Invasion vom Mars, ein Remake, gesprochen. Die Vampire im All sind toll, Life Force. Und dann Klassiker toll. Ja sowieso. Und natürlich The Funhouse, den ich auch liebe und der immer noch darauf wartet, irgendwann mal hier im Podcast besprochen zu werden. So. Und jetzt eben The Mangler. Der, ich glaube, man soll es aber ehrlich sagen, von der Kritik komplett verrissen wurde. Ich hab keine einzige zeitgenössische wohlwollende Rezension zu diesem Film gefunden. Außer vielleicht so, naja, ganz kompetent getrickst oder irgendwie so vergiftetes Lob aller Robert England gibt sein Bestes, aber es hilft auch nichts. Und der Rest an positiven Stimmen, der kommt dann Jahre oder Jahrzehnte später. Aber damals, 95, habe ich das Gefühl, wollte so gut wie niemand diesen Film gucken, geschweige denn positiv über ihn reden. Wie ist deine Erfahrung?
Genau das. Also ich finde einfach, The Mangler ist einer dieser Filme, der auch in der Zeit rauskam, wo ja wirklich, also man hat sich ja wirklich nur noch überlegt, was wurde eigentlich von Stephen King noch nicht verfilmt? Ach so, ich habe hier eine grundlegende Idee. Ja, da mache ich jetzt einen Film raus. Ob ich das kann oder nicht oder ob das Sinn macht oder nicht, ist erstmal vollkommen egal. Wir beiden hatten ja auch schon über Ray M. gesprochen und die Sinnhaftigkeit, das Ganze auf 90 Minuten auszuweiten, steht ja dann auch auf einem anderen Blatt Papier. Und ich glaube einfach, es war vollkommen egal, weil sich Anfang der 90er zumindest auch und Ende der 80er die Filme ja einfach nur verkauft haben, weil Stephen King drauf stand. Und dann kannst du eben sowas machen, wie eine Kurzgeschichte zu nehmen, wo es um eine Wäschemangel geht, die offensichtlich vom Teufel besessen ist.
Ja.
Was man eben aber sehr, sehr schnell feststellt, ist, dass nach 10 Minuten, einer Viertelstunde oder so, die Geschichte eigentlich auch schon zu Ende ist. Und man jetzt eben versuchen muss, das Ganze in einer abstrakten Art so weit auszuweiten, dass ich eben zumindest auf meine 90 Minuten komme. Und selbst da ist The Mangler ja einer der Filme, der die Dreistigkeit besitzt, auch noch da irgendwie 106 Minuten zu gehen.
Und die Endcredits sind nicht lang, also der Film geht da wirklich auf 106 Minuten oder 104,6 Minuten, ja.
Und da sind wir natürlich an dem Punkt, wo man, ich verstehe die zeitgenössische Kritik komplett. Ich verstehe sie. Ich habe dir den Film aber vorgeschlagen, weil, und jetzt klang das alles erstmal sehr negativ und ohne zu weit in die Reihen zu gehen, ist The Mangler einer dieser Filme für mich, die, ich verbinde Bilder mit diesem Film. Ich habe Bilder von dieser Wäschemangel oder ich sehe irgendwelche Fotos davon oder stehe irgendwo und denke mir, ach, du fährst an einem Laden vorbei, hier heißt Wäschemangel. Und dann habe ich dieses Bild von dieser Maschine im Kopf, die für diesen Film geschaffen worden ist. Und ich finde es großartig. Ich denke mir daran, was mit den Leuten passiert. Also so die Idee zu sagen, so was passiert, wenn man einen Menschen faltet.
Ja.
Und wow. Jetzt, witzigerweise hat ja, glaube ich, du hattest doch, ist doch noch gar nicht so lange her, dass du die Saw-Reihe hattest, oder?
Ja, es ist schon ein paar Jährchen her, aber ja.
Und es ist doch schon ein paar Jährchen her. Mm-hmm. Ich finde es einfach so witzig, dass sie für Teil 3, ja, also diese Knochenbrechmaschine, die im dritten Teil ja das Gimmick ist, die wollten ja eigentlich eine Maschine haben, die diesen Körper zusammenfaltet. Und haben eben nicht gewusst, wie sie es eben darstellen sollen und haben deswegen diese Maschine entworfen, die die Knochen dreht.
Ja.
Und jetzt gucken wir ins Jahr 1995 und hier siehst du, wenn du die Unrated-Fassung siehst, offscreen, was mit einem Menschen passiert, wenn er mehrfach gefaltet wird. Und das sind so Bilder, die sich in meinen Kopf eingebrannt haben, die ich total stark finde. Und deswegen habe ich dir diesen Film auch vorgeschlagen, weil eben manche Bilder, manche Effektbilder und manche Ideen von dem Film immer wieder zu mir zurückkommen. Und ich, regelmäßig würde ich nicht sagen, aber so alle 5-6 Jahre ich zu diesem Film zurückkomme und sage, so, jetzt, diese Sichtung wird es sein, wo ich merke, dass The Mangler eigentlich ein richtig guter Film ist.
Ja, ja, ja.
Weil er mich einfach gedanklich nicht loslässt. Und dann gucke ich mir diesen Film an und dann stelle ich fest, welche Probleme dieser Film hat und denke mir jedes Mal, ach Mann, der könnte doch so viel besser sein.
Ja, da, okay, ich möchte ganz frech die Frage stellen. Könnte er das wirklich? Ich meine, das ist ein Film, du hast es ja selber kurz abgerissen, der basiert auf einer frühen Short Story von Stephen King. Die ist auch ziemlich kurz, die ist von 1972, da ist sie erschienen. Das heißt, Stephen King hat die mit Anfang 20 geschrieben, also einfach nur wirklich für wenig Geld, für wenig Kohle seine Kurzgeschichten an kleine, überwiegend kleine Magazine verkaufen musste. Das ist jetzt kein Werk, auf das er zurückblickt und sagt, meine Güte, das ist hier wirklich epochaler Horror, den ich geschaffen habe. Man nimmt also diese ohnehin sehr schmale und sehr albern klingende Prämisse von einer Wäschemangel, die Menschen tötet und sagt, okay, wir machen einen über 100-minütigen Film daraus. Hier lieber Toby Hooper und in Kollaboration mit Peter Welbeck, also ist ein Pseudonym von Harry Allen Towers, über den habe ich auch schon an anderer Stelle gesprochen, der hat viele Edgar Wallace-Filme geskriptet, viele Fu Manchu-Filme in den 60er Jahren, also ein versierter Autor. Jetzt macht ihr beide daraus mal einen richtigen Film. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Das ist eine, damit legen sie sich die Latte wahnsinnig hoch. Und angesichts der Herausforderung, aus dieser sehr schmalen, sehr albernen Prämisse ein abendfüllendes Programm zu zimmern, finde ich, kann ich Toby Hooper und seinem Co-Autor nur gratulieren. Ich finde, das ist erstaunlich gut gelungen. Der hat Schwächen, der hat Defizite, aber der ist viel besser, als er sein sollte.
Für mich ist das Problem eigentlich, dass die... Wollen wir überhaupt erstmal die Inhaltsangabe verlesen?
Ja, sehr gerne. Die ist auch dankenswerterweise relativ kurz geschrieben. Hat sie wiederum Moonshade bei der UFDB und er schreibt, der Polizist Hunton, das ist Ted Levine, untersucht seltsame... Also Ted Levine, der Jamie Gump, Buffalo Bill aus Schweigen der Lämmer, untersucht seltsame Todesfälle, die alle mit einem mysteriösen Heißmangel in der Wäschefabrik des furchteinflößenden Bill Gardley, gespielt von Robert England, in Verbindung stehen. Anscheinend entwickelt die Maschine großen Appetit auf Menschenblut, weswegen sie auch regelmäßig mit Opfern gefüttert werden muss, was wohl schon seit 100 Jahren so getan wird. In der Maschine sitzt offenbar ein Dämon, dessen Bekämpfung nicht leicht wird. Punkt, Punkt, Punkt. Regie Toby Hooper, Drehbuch Toby Hooper, Stephen Brooks und Peter Welbeck, also Harry Allen Towers, produziert von Anand Singh und der Rest, ehrlich gesagt, produktionszeitig Musik von Barrington Fillung. Das ist eine südafrikanische Co-Produktion, muss man sagen. Deswegen auch sehr, sehr viele Menschen dabei, die man wirklich nur hier sieht und dann nie wieder. Jetzt mal von Ted Levine und Robert England abgesehen. Also große Teile des Casts sind einfach so Gesichter, die sieht man, glaube ich, außerhalb des südafrikanischen Kinos kaum. Und nicht, dass sie einen schlechten Job machen, aber Vanessa Pike habe ich nie mehr von gehört.
Nein. Du hattest mich gerade gefragt, was ich anders gemacht hätte. Ja. Ich hätte den Subplot rausgenommen, dass es eben Opfer geben muss und diese ganze Rolle von Robert England, die existiert ja beispielsweise in der Kurzgeschichte nicht.
Aha.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du einfach die Kurzgeschichte hättest nehmen sollen, also dass das Ding wirklich einfach nur besessen ist und da ein bisschen mehr den Verrücktheitsgrad nach oben drehen müssen. So, du hättest die Todessequenzen weitaus besser ausbauen können. Du hättest 2-3 mehr reinbringen können, weil am Ende hast du die drei Angriffe der Mangel, die auch in der Kurzgeschichte stattfinden. Und das war's dann auch. Also so viel ist es ja nicht. Dann hast du noch dämonisierten Kühlschrank, der dann auch noch irgendwie eine Rolle spielt. Und das war's dann. Mich stört dieser Subplot. Ich denke mir, du hast eine besessene Heißmangel.
Ja.
Aber jetzt muss ich natürlich noch den, also du siehst ja auch diese Figur von Robert England, den Bill Gatley. Mhm. Und du siehst ihn und weißt ja schon, ja, natürlich. Ja. Also, da wird ja auch gar kein Geheimnis draus gemacht. Nein, wie der alleine schon aussieht, da weißt du ja ganz genau, natürlich hängt er damit drin. Und ich finde, das gibt diesem ganzen Film so ein unnötiges Gewicht, was er gar nicht haben müsste. Weil mir muss einfach vollkommen klar sein, gucke ich mir einen Film an, der The Mangler heißt, in dem es um eine besessene Heiß- oder Wäschemangel geht, muss ich nicht noch versuchen, das irgendwie, dann muss ich nicht noch schwarze Magie reinbringen und das Blut der Jungfrauen, um die Macht der Familie dann nach oben zu bringen.
Ja.
Warum? Der die ganze Zeit erzählt, ja, ich habe Macht durch die Wäschemangel. Du hast eine Wäscherei und läufst mit Beinschienen rum. Also so groß kann deine Macht jetzt eben nicht sein, dass es jetzt irgendwie so lukrativ für dich war, dieses Biest weiter zu füttern. Und mir wird es zu langweilig zwischen den Szenen. Ich glaube, das ist mein Kernproblem mit dem Film.
Er hat Längen, gerade in der ersten Hälfte. Ich finde, er hat einen vorläufigen Höhepunkt für mich erreicht, als Ted Levine als Cop auf den besessenen Kühlschrank einschlägt und ihn da bezwingt. Effektseitig sehr, sehr schön gelöst, hochgradig albern, aber eben mit so einer Überzeugung auch gespielt und inszeniert, dass ich mir dachte, ja, genau dafür engagierst genau. Du eben Menschen wie Ted Levine in dieser Rolle und jemand wie Toby Hooper, der auf dem Regiestuhl sitzt. Also anders, das musst du mit diesem unbedingten Willen und mit dieser Ernsthaftigkeit wahrscheinlich und mit dieser Überzeugung inszenieren, damit das überhaupt wirken kann. Das ist toll. Und danach fängt es dann an, eben so ein bisschen rumzumehren dann. Das heißt, ich habe mich immer noch an diesen teilweise wirklich sehr, sehr gut komponiert, und das kann Toby Hooper einfach Filmbildern wirklich nicht satt sehen wollen. Allein dieses Setting da mit dieser Brücke mit dem kleinen Mühlrad und den Lämpchen, die da überall hängen. Das ist alles so, es ist unnötig großzügig ausgestattet. Es sieht aber alles toll aus. Auch die Wäschemangel selber mit der ganzen Kamerafahrt am Anfang drumherum. Es sieht alles besser aus, als es sein sollte. Aber ich gebe dir natürlich recht, erzählerisch ist da sehr, sehr viel Leerlauf, weil wir eben auch wissen, okay, es gibt wahrscheinlich ein effektreiches Finale, aber wir gucken dann auf die Uhr. Also zumindest ich jetzt als Wiederholungstäter, der den Film jetzt mittlerweile zum vierten oder fünften Mal gesehen hat und denke mir, stimmt, aber es dauert ja doch 30, 40 Minuten. Was passiert bis dahin noch? Und die Antwort ist leider nicht viel Interessantes.
Ja. Genau, du hast ja auch noch einen Nebenplot, wenn dann eben die eine Angestellte, also die Angestellten müssen offensichtlich mit Robert Englands Figur schlafen.
Ja.
So, diese armen Frauen, die in dieser Wäscherei arbeiten müssen, zudem, dass sie noch ausgenommen werden, müssen sie noch mit ihm irgendwie in die Kiste springen.
Genau.
Und dann bekommst du auch so ekelhafte Szenen, wenn er den dann beim Duschen zuguckt und sowas, wo ich mir dachte, das gehört hier nicht hin. Also das möchte ich nicht in diesem Film sehen. Aber diese Figur oder eine dieser Angestellten, die möchte dann ja auch die Macht haben und ist dann mit ihm, geht dann so eine Liaison ein. Und ich denke mir, wo führt denn das Ganze jetzt hin? Also ich möchte sehen, wie die Wäschemangel zuschlägt, weil wenn sie zuschlägt und wirklich, die ist mein absolutes Highlight, die Hadley Watson Modell 6, ich finde die so toll gemacht, die sieht so toll aus, und wenn sie dann eben zuschlägt, dann ist schon cool. Und die Effekte, insbesondere die praktischen Effekte, die, da muss ich wirklich sagen, die sind wirklich, wirklich toll.
Es ist relatable, möchte ich mal sagen, in dem Sinne, dass man nicht so viel abstrahieren muss gedanklich, um sich vorzustellen, was diese Maschine für einen Schaden theoretisch verursachen könnte. Und es wird ja auch sehr, sehr akribisch erklärt zu Beginn, ne, dass der Sicherheitsmechanismus ausgefallen ist und dass dann natürlich unglaublich das alles sehr, sehr tragische, will heißen blutige, tödliche Konsequenzen haben wird für die Angestellten. Und das ist wirklich extrem gut umgesetzt und geht eben auch nah, weil eben anders als beim Monster-Horror, wenn der einen Kopf abbeißt oder eine Hand abbeißt, denke ich mir, ja gut, das ist jetzt sehr weit weg von meiner persönlichen Lebensrealität. Aber so eine Wäschemangel, genau wie, weiß ich nicht, eine Hebebühne, ich kann mir vorstellen, sehr, sehr gut, was die für einen Schaden verursacht, wenn die plötzlich auf dich runterknallt oder du deinen Arm da reinbekommst. Also das ist eben sehr, sehr unangenehm. Und das macht dann eben trotz der Idiotie der Prämisse, möchte ich mal sagen, das ganze Ding dann doch sehr, sehr gruselig, wenn man das so sieht, weil es eben, hast du auch sehr gut beschrieben, überzeugende Tricks ist eben. Also wenn hier Leute gefaltet werden oder platt gemacht werden, da brechen eben Knochen und Gesichter werden eben geplättet und Arme sind dann eben ab.
Und das wird ja auch zelebriert.
Ja.
Und da hat ja Toby Hooper, was er da dann effekttechnisch raushaut, Ich finde es so witzig, ich habe jetzt für die Vorbereitung die Unrated-Fassung gesehen.
Ja, ich auch.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie vorher schon mal gesehen habe, in der Form, oder ob ich immer nur die gekürzte 18er-Fassung hier aus Deutschland gesehen habe. Ich weiß aber noch, bei meiner ersten Sichtung, ich war eben sehr jung, also wie alt mag ich da gewesen sein? Ich könnte mir vorstellen, dass ich den noch Ende der 90er gesehen habe, mit 12, 13, 14 oder so. Und da weiß ich noch, da gibt es noch die Szene, wenn Ted Levine sich das erste Opfer ansieht und sich übergeben muss.
Ja.
Und ich sage an der Stelle nicht, dass ich mich übergeben musste. Aber ich habe dort verstanden, warum. Und in der Unrated siehst du diese, ja, das, was von der Dame übrig geblieben ist, ja doch deutlich länger.
Ein Berg aus Fleisch und Knochen und Blut, wo noch so ein Gesicht rausguckt, ja. Es ist absolut widerlich.
Und ich weiß aber noch, das sind dann eben diese Bilder, an die ich immer zurückdenke, wenn ich gedanklich zu The Mangler zurückkehre. Ich weiß noch, dass ich das gesehen habe und mir dachte, okay, hier verstehe ich, warum der Polizist sich übergibt, weil das hat er noch nicht gesehen.
Ja.
So etwas hat er in seiner ganzen Karriere noch nicht gesehen. Und dass er dann eben sagt, okay, hier bin ich raus oder hier, das ist jetzt ein bisschen zu viel, das kann ich voll und ganz nachvollziehen.
Der Film erschien hierzulande Direct-to-Video in den USA, auch in einer kleinen Kinoauswertung. Ich habe den Film zuerst wahrgenommen im Sommer 1995. Es erschien über einen Zeitraum von rund anderthalb Jahren mal eine deutschsprachige Ausgabe der Fangoria. Und in der letzten deutschsprachigen Ausgabe der Fangoria, die erschien im Sommer 95, gab es eben einen Drehbericht zu The Mangler unter anderem. Jetzt muss man sagen, diese Fangoria-Berichterstattung, ich weiß, wie es heute ist, ich glaube, das Printmagazin existiert doch seit vielen Jahren schon nicht mehr, das war immer sehr, sehr stark werblich, so von wegen Hauptsache wir sind hier und irgendwas hier für die Horrorfans, und das war immer sehr, sehr lobhudelig, da gab es ja auch im Grunde keine kritische Berichterstattung, so im Sinne von, na, Toby Hooper, für den läuft es auch nicht mehr so gut, jetzt muss er eben sowas machen, sondern es wurde dann immer schon sehr euphorisch auch darüber geschrieben, im Sinne von, jetzt trifft Freddy Krueger endlich auf Stephen King, so die zwei Meister des Horrors treffen aufeinander. Und ich habe damals schon, ich war 16, innerlich möchte ich sagen, zumindest die Nase gerümpft und dachte, naja, also das, ich glaube nicht, dass das die Kurzgeschichte ist, auf deren Verfilmung weder Robert England-Fans noch Stephen King-Fans so alle Jahre gewartet haben, sondern das gedanklich dann eher so in der Ecke der Rasenmähermann oder so geparkt, also qualitativ. Und es hat ja doch relativ lange gedauert, bis ich den Film gesehen habe, aber genau wie du habe ich auch nur entweder eine nochmal gekürzte deutsche Fassung gesehen, zumindest aber auf jeden Fall maximal die R-Rated-Fassung, weil viele dieser Stills, dieser Bilder vom Set mit diesen wirklich ekligen, ekelhaften Effekten, Gore-Effekten, die waren in der Fassung, die ich zuerst gesehen habe, Jahre später nicht enthalten. Und ich war jetzt auch sehr dankbar dafür. Also mittlerweile gibt es den, ich weiß nicht von welchem, ich glaube auch von einem deutschsprachigen Label ab 16, und das sieht alles schon ganz okay
aus. Ja, also ich weiß auch noch bei meiner Fassung damals, ich habe gesehen, wie eben Robert England gefaltet worden ist, also vielleicht für die Zuhörer, die den Film nicht gesehen haben, er landet eben auf so einer Scheibe, die dann eben die großen Laken faltet. Aber er landet eben erstmal nur mit den Beinen da drin. Und dann werden sukzessive dann die Beine immer weiter dann gebrochen und gefaltet, bis es dann eben dann zum Oberkörper gelangt. Und das war in meiner Fassung definitiv auch gekürzt, weil hier wird er ja, glaube ich, 4 oder 5 Mal gefaltet, bevor er dann überhaupt mal in irgendeiner Art und Weise dann abtreten darf. Mhm. Und tatsächlich, ich möchte jetzt keine große Diskussion aufmachen über Altersfreigaben oder ach, was wäre jetzt ab 16, was ab 18. Aber ich wundere mich manchmal, wenn ich manche 18er-Titel sehe und mir dann eben denke, ach so, ja, aber Mangler macht jetzt also ab 16 in der Unrated. Mhm. Ah ja, okay, das ist interessant.
Es ist paradox. Ich habe gerade nochmal hier die Blu-ray von NSM aus dem Regal gezogen. Auf deren Cover steht keine Verbietung oder Verkauf an Kinder oder Jugendliche. Und dann klappe ich das Ding auf und es ist die ab 16 Blu-ray drin. Also mit einem dicken blauen Flatschen. Ich nehme jetzt mal an, das ist ja so das finale Wort zur Freigabe, aber ich finde es auch fragwürdig, ehrlich gesagt. Andererseits, wir waren ja gerade bei Clive Barker, Hellraiser ist auch mittlerweile ab 16 und
ja, kann ich auch nicht verstehen.
Die Welt hat sich geändert, Kühne.
Ja, vielleicht ist es eben auch so ein bisschen dieses, ich traue dem Ganzen ja ein bisschen hinterher, muss ich zugeben.
Ja, natürlich.
Wenn ich so durch den Mediamarkt laufe und dann sehe ich dann Tanz der Teufel und denke mir, Das darf nicht wahr sein. Ich habe so viele Jahre nach der ungeschnittenen Fassung gesucht. Ich habe dafür so viel Geld bezahlt. 99 Mark
für das holländische Import-Tape ausgegeben und so.
Und jetzt ist es dann einfach so, es nimmt dem Ganzen, also ich weiß nicht so recht, ob das auch so ganz so ein bisschen den Schrecken nimmt, weil ich kann mich noch daran erinnern, ich war damals ein Videothekenkind. Und tatsächlich, wenn mein Vater und ich Langeweile hatten, dann haben wir auch einfach vielleicht mal gesagt, ohne uns was auszuleihen, ach, lass doch mal in die Videothek fahren und mal gucken. Mhm. So, dass man sich dann nur die Cover anguckt und schaut, was gibt's denn Neues.
Ja, natürlich,
und so, was könnte denn interessant sein, unabhängig davon, ob ich die Filme sehen durfte oder nicht. Und dann kann ich mich noch an das Videocover von Mangler erinnern, mit dem Hadley Watson dann vorne drauf, dem verschrobenem Gesicht von Robert Englund und dann hinten flatsche dann drauf ab 18 und dann war es eben noch die geschnittene und das war ja ganz toll und das wollte man dann ja auch sehen, ne?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich bin zu wohlwollend, aber ich sehe das Problem und die Herausforderung hier für Toby Hooper. Die wollten einfach einen Film machen, der eine der Horror-Ikonen der 80er oder der frühen 90er, nämlich Freddy Krueger, Robert Englund himself, der ja gerade ein Jahr zuvor New Nightmare gemacht hatte, der übrigens auch gnadenlos gefloppt ist an den Kinokassen, einfach mit Stephen King zusammenführen. Und das ist der Claim to Fame dieses Films, zumindest auf dem Papier. Das ist ein Film, glaube ich, der auch auf dem Reißbrett entworfen wurde von Seiten der Produktion, wahrscheinlich im Sinne von, hey, guck mal, wir können Buffalo Bill aus Schweigen der Lämmer kriegen, wir kriegen Freddy Krueger und wir haben noch die Lizenz an dieser Kurzgeschichte. Ist das nicht, das ist irgendwie der perfekte Sturm. Das bringen wir jetzt einfach mal zusammen. Und angesichts dessen ist das schon sehr, sehr okay geworden. Und ich muss sagen, bei aller Kritik daran, damit hier überhaupt Werbung zu machen, dass das hier auf Stephen King beruht, es sind schon so ein paar Stephen King-Sachen drin und ich würde dich gerne fragen, ob die in der Kurzgeschichte auch enthalten sind. Zum Beispiel, also erstmal ein paar Dialogzeilen von Robert Englund, hier im Sinne von Life's a bitch and then you die oder Hell's bells, Adele, schreit er einmal. Das ist auch so typischer King-Slang, so zumindest habe ich das wahrgenommen. So reden auch oft hier die
Figur von Robert Englund existiert nicht.
Ach so, Entschuldigung. Ja gut, dann übrigens sich die Frage. Aber JJJ Pictureman, der ominöse Fotograf mit seiner alten Kamera, der auch ein Geheimnis hat und sagt, I have always been here. Oder so ähnlich.
Existiert in der Kurzgeschichte nicht.
Okay, alles klar. Aber es wirkt so King-mäßig. Weil der hat eben auch immer diese Nebenfiguren, die deren, sag ich mal, Sinn und Zweck für die Dramaturgie des Ganzen sich oft erst in späteren Kapiteln dann offenbart.
Ja, ja.
Und der fühlt sich auch sehr nach King an.
Ich hätte auch gedacht, dass er vielleicht irgendwie daran mitgewirkt hat. Oder dass sie vielleicht gesagt haben, ganz ehrlich, ich persönlich finde, dass The Mangler, ich könnte nicht erkennen, oder nur an ganz kleinen Ecken könnte ich erkennen, dass es eine Kurzgeschichte von King ist.
Ja.
So, ich würde es eben nur daran erkennen, wie eben diese Mangel beschrieben wird. So, dass du eben selbst bei diesen 30 Seiten oder so fast zwei Seiten nur damit dann hast, wie diese Mangel dann aussieht. Und da merkst du einfach, okay, da ist der Meister zurück, weil du dir das ganze Ding dann natürlich auch sehr, sehr gut vorstellen kannst.
Ja.
Ich könnte mir aber fast vorstellen, das, was du sagst, die wollten eben versuchen, da so ein bisschen mehr King-Flair reinzubekommen, weil fairerweise, ja, The Mangler jetzt nicht unbedingt, also die Kurzgeschichte jetzt nicht dafür, sich rühmt zu sagen, oh, das ist jetzt ein Meisterstück von ihm oder daran erkenne ich es. Ne? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Kühlschrank, der dort erwähnt wird, also der auch keine Rolle spielt, sondern nur in einer Geschichte erwähnt wird, der erinnerte mich an die Episode aus S, wo eben auch ein Kühlschrank dann zu tragen kommt. Die war dem Ganzen auch sehr, sehr ähnlich und hätte mich auch nicht gewundert, wenn man im Nachhinein sagt, dass eben The Mangler und S im gleichen Universum spielen. Weil dort wird ein Junge in den Kühlschrank gezogen und erstickt dann da drin und das ist ja eben auch in seinem Roman S dann verwurstet.
Auch wiederum eine Parallele jetzt zu Rawhead Rex. Also auch hier wird ein Kind gnadenlos off-camera diesmal umgebracht, aber nicht weniger brutal.
Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass sie einfach so ein bisschen reinbringen möchten, weil ich fand eben auch, das Ende hat mir ein bisschen besser gefallen. Also der Mangler, sie versuchen ihn dann eben ja zu exorzieren. Das geht gnadenlos schief. Dann fand ich das Ende in der Kurzgeschichte aber sehr, sehr gut, dass einfach gesagt worden ist, dass dann der Polizist mit seinem Kumpel, der so Parapsychologe oder sowas ist, wegrennt und er dann einfach durch die Straßen die Geräusche dieser Wäschemangel hört, ohne dass es irgendwo bildlich dargestellt wird, wie das Ganze aussieht. Weil da muss ich sagen, das Finale macht es dann doch ziemlich albern, wenn die Wäschemangel dann wirklich sich bewegt und dann auch durch die viel zu großen Katakomben dieser Reinigung sich dann da noch herzieht. Und das Ding ist so riesig und sollte sich eine gewundene Treppe runter bewegen.
Ja.
Da wird es wirklich albern.
Ja, albern, ja, aber gut, tatsächlich. Also ich finde Payoff recht gelungen. Wir haben gegen Ende auch noch mal einige wirklich haarige Gore-Effekte. Das frühe CGI sieht okay aus. Wir hatten du hast vorhin nochmal The Relic zur Sprache gebracht. Ich finde, es sieht nicht maßgeblich schlechter aus als in The Relic. Und genau wie The Relic profitiert eben auch The Mangler davon, dass er extrem düster ist, gerade auf den letzten Metern. Und man eben deswegen auch nicht viel sieht von der Wäschemangel, die hier Ted Levine und Co. durch die Gänge verfolgt. Es ist ziemlich genau das, was ich mir erhofft hatte, ehrlich gesagt, als Ende dieses Films. Und vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, wie du die Zeit wahrgenommen hast, aber ich habe den Film jetzt auch nicht 95 gesehen, sondern erst Jahre später. Aber ich konnte mich noch sehr wohl daran zurückerinnern, dass wir eben so horrorseitig Anfang, Mitte der 90er wirklich in einer saure Gurkenzeit waren und da eben wenig Interessantes kam. Das Slasher-Kino war im Grunde tot und vorbei. Alle großen Horrorfilmreihen noch abgefrühstückt. Freitag der 13., Nightmare on Elm Street, Halloween. Alle waren zu Ende, mehr oder weniger unrühmlich, meistens unrühmlich eben zu Ende gegangen. Und da gab es eben nichts viel. Also bis da irgendwann dann eben Scream um die Ecke kam, 96, 97 und die Sequels, war da nicht viel zu holen. Und ich glaube, 95 hätte ich den damals gesehen, im noch minderjährigen Alter. Ich wäre ziemlich glücklich gewesen darüber, was ich da sehe. Aber ja, gut im eigentlichen Sinne, ich gebe dir ja recht. Ja,
nee, pass auf, das ist ein Film, da möchte ich gar nicht auf meiner Meinung beruhen. Und vielleicht bin ich einfach so ein bisschen traurig, weil der eben so gute Szenen hat. Also zum Beispiel diese zwei, drei Angriffe, die dann wirklich von der Mangel als, wo sie aber noch eine Wäschemangel ist, existieren. Wenn dem einen der Arm da reingezogen wird und du siehst dann eben, wie dieser Arm zerquetscht wird und ihm muss von seinem Mitarbeiter der Arm abgeschlagen werden mit der Axt. Das sieht nicht nur fantastisch aus, das sind super praktische Effekte, aber dieses Grauen dabei, diese Angst und diese Panik, die ich dabei hätte, die kann ich dort voll und ganz nachvollziehen. Oder wenn eben dann die alte Dame am Anfang dort reingezogen wird, erstmal siehst du, wie dann der Kopf in den Walzen dann drin ist oder dann eben da rumgefaltet wird. Und ich denke mir, boah, das sind so gute Szenen.
Er setzt doch immer noch einen drauf. Eines der letzten Opfer ist die Assistentin von Robert Englands Figur. Ihr Name ist, muss ich gerade mal nachgucken, Lin Su, genau. Die Schauspielerin heißt Lisa Morris, auch jemand, von dem ich nie wieder gehört habe. Die wird dann auch eingezogen von der Wäschemangel. Und in dem Moment, als ich dachte, okay, die Szene sei einfach vorbei, also sie sei jetzt tot, erspart uns die Kamera nicht noch mal einen weiteren Blick darauf, nämlich wie ihr gesamtes Gesicht zerdrückt wird eben von dieser Rolle.
Ja, genau.
Und ich dachte, das ist immer so ein Beat mehr, als ich eigentlich haben wollte.
Ja, genau, und eben Robert Englund wird eben so lange gefaltet, bis seine Beine in etwa auf Höhe des Tors, also dass sie wirklich so lange eingefaltet werden, bis Beine und Torso eins sind. Ich kann es nicht anders erklären. Mhm. Und er lebt immer noch und guckt dann so zwischen seinen Beinen dann durch. Das sind wirklich gute Szenen. Und eben auch wie ich vorhin sagte, diese Hedley Watson, die Wäschemangel an sich, die wurde ja von dem Sohn von Tobe Hooper entwickelt. Mhm. Und die sieht so fantastisch aus. Das wirkt fast so ein bisschen aus der Zeit gefallen. So das könntest du auch irgendwo aus den 1840 natürlich. Oder sowas dann entwickelt haben mit den Ketten da dran. Und eigentlich sieht alles so aus, als müsste das so vor Öl triefen. Nur dann, dass da weiße Laken reingepackt werden. Und ich mir denke, okay, das kommt jetzt überraschend. Aber das sind so tolle Bilder. Und ich kann dir jetzt schon sagen, auch wenn ich den Film jetzt nicht so positiv bewerte. Ich werde in ein paar Jahren wieder darüber nachdenken, wenn ich am nächsten Heißwäschemangelgeschäft vorbeifahre und werde dann sagen, ach, weißt du was, ich glaube, ich gucke den noch mal. Da muss was drin sein, weil ich diese drei Angriffe wirklich, wirklich toll finde und auch diese ganze Optik des Films, auch die ganze Blue Ribbon Wäscherei, die sieht ja so, also dass das überhaupt eine Wäscherei ist, so dreckig, wie die aussieht.
Der Film profitiert eben ungleich als manch andere Filme dieser Zeit, gerade solche, die eben primär muss man annehmen, der hat ja auch wirklich nur eine klein skalierte Kinoauswertung in den USA, primär für den Videomarkt konzipiert worden. Anders als die meisten dieser Filme profitiert der hier eben ungemein von einer HD-Auswertung. Also den einfach mal in einem ordentlichen High-Definition-Format zu sehen, auf einer Blu-ray oder einer Kinoprojektion, das ist schon Gold wert, weil der Film sieht wirklich tipptopp aus für das, was er ist. Und ich bin mir auch sicher, dass der damals in grisseligen 4:3 VHS-Panel-Scan nicht annähernd so gut funktioniert hätte, weil hier steckt eine Menge Liebe zum Detail drin. Manchmal ein bisschen ganz viel. Genau. Ja, der Film ist einfach so ein bisschen, er ist überfrachtet. Ich, bei aller Wertschätzung für das, was ich hier sehe, du hast ja recht, er sollte nicht 105 Minuten lang sein. Er nimmt auch einige irrsinnige Wege, die er gar nicht beschreiten müsste. Diese ganze Nebenrolle hier von JJJ Pictureman, Jeremy Crutchley, ich glaube auch ein südafrikanischer Schauspieler, der ihn hier spielt, der in einer Doppelrolle zu sehen ist, auch noch den Leichenbeschauer spielt, der eben immer so ominöse Sprüche drauf hat, dessen Figur irgendwas zu bedeuten hat, aber wenn die wirklich erfahren, was er hier will, er war immer hier. Ich glaube, das soll, glaube ich, so ein bisschen dieses King-Feeling emulieren seitens der Toby Hooper, ja, und seines Co-Autors. Genau. Aber es ist natürlich schwer unnötig, muss man ehrlicherweise mal sagen.
Aber eben nichtsdestotrotz ein Film, der aufgrund seiner Absurdität zumindest mal einen Blick wert ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man eben da auch was rausziehen kann. Also den jetzt per se als Scheiße abzustempeln,
nein,
oder sowas.
Nein.
Überhaupt nicht. Der sieht einfach viel zu gut dafür aus. Also es liegt nicht an der Regie und es liegt auch nicht am Produktionsdesign, dass dieser Film nicht so gut ist, wie ich ihn gerne hätte. Weil das ist wirklich tipptopp.
Der klingt auch gut. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dieses Sounddesign im Keller der Pathologie, da muss ja auch Ted Levine mehrere Etagen da Treppen runtergehen. Das ist wirklich toll, weil da ist dieses konstante, sonore Dröhnen und das wird eben immer lauter, je weiter er da in die Gewölbe voranschreitet. Und ich habe den Film mit Kopfhörer geguckt und habe die echt abgenommen, weil ich dachte, ich hätte irgendwie einen Defekt, also ein statisches Brummen irgendwo in den Kopfhörern. Aber nein, das ist das Sounddesign und es erinnerte mich wirklich, es war in so einer irritierenden Wirkung für mich wirklich nicht qualitativ, aber vergleichbar mit dem, was David Lynch macht in Eraserhead. Ich fand das wirklich, wirklich super gelöst, weil es eben auch so, es hat mich genervt, muss ich ehrlich gesagt zugeben, aber ich glaube, das war eben auch die Intention dahinter. Von daher, Chapeau.
Ich glaube einfach, Toby Hooper hat das Beste draus gemacht, was in seiner Macht stand. Er sieht, für das, was er ist, sieht er ein bisschen zu gut aus.
Ja. Es gibt ein paar schauspielerische Aussetzer, muss ich sagen. Der Typ, der Ted Levines Schwager-Dämonologen, weiß ich, Exorzismuskundigen, er studiert sowas wie Dämonologie oder so, Mark.
Ja, die wissen da auch alles.
Ich finde seine Figur schwierig und das Schauspiel, ich tue mich schwer damit, muss ich sagen.
Ja, alles. Also auch es ist Vanessa Pike, die ja dann vom Opfer dann ja, Spoiler für diesen Film, dann später dann den Platz von Robert Englund einnimmt.
Ja.
Und dieser Switch, den kriegt sie ja gar nicht hin. Also so die süße Damsel in Distress, okay, nehme ich ihr noch ab. Aber diese letzten 2 Minuten, wenn sie dann da eben die knallharte Wäschereibesitzerin spielen soll, die auf so eine diabolische Art und Weise weiß, was mit den Mitarbeitern passiert. Nee, sorry, habe ich gar nicht gesehen. Also das passte alles vorne und hinten nicht. Die konnte ganz lieb aussehen, die konnte ein bisschen schreien, aber mehr war es auch nicht. Also ich glaube, es gibt viel zu bemängeln, aber es gibt auch vieles daran zu mögen.
Ich habe mich gefragt, ich gucke jetzt gerade mehr auf meine Blu-ray, aber da gibt es so einen Trailer und ein Presseheft und nichts weiter. Okay, ich habe mich gefreut über so ein Interview mit Ted Levine oder überhaupt mal ein paar Äußerungen seinerseits dazu, warum er das Ganze eben spielt mit so einem sehr, sehr starken dialektischen so Südstaaten-Einschlag, weil ob er damit vielleicht auch darüber ein bisschen hinwegspielen will, dass das Ganze hier eine südafrikanische Produktion ist und eben offenbar auswärtig unter günstigeren Drehbedingungen produziert, aber auch das, ich musste mich erst da reinhören, aber es ist okay, es passt doch, glaube ich, gut zu seiner Figur. Was mir noch einfiel, weil wir gerade hier so, ich finde, vor allem du völlig berechtigterweise das Schauspiel von
Vanessa Pike
kritisierten, auf ihrer IMDb-Seite offenbar von ihr selbst oder ihrer Agentur geschrieben, ist das hier ja ihr quasi Claim to Fame. Also das ist ja die Rolle, die sie ganz vorne anführt in ihrer Biografie und glaube auch fast die einzige Rolle, für die sie eben bekannt ist. Und also sie ist offensichtlich stolz drauf, auch noch Jahre später. Aber ich glaube auch nur deswegen, weil da nicht mehr viel kam. Ich glaube noch 3, 4, 5 weitere TV-Rollen und das war es dann eben auch.
Also wie gesagt, also ich verstehe das schon. Ich glaube, also ich meine auch im Kopf zu haben, dass irgendwie The Mangler ein Film war, den damals auch viele sehen wollten. Mhm. Zumindest in meiner Altersklasse. Also als es dann so hieß, so, ne, wie gesagt, der große 18er-Flatschen da drauf, eine Wäschemangel, die Leute killt und wenn du dann so ein paar Bilder davon gesehen hast, ich weiß noch, dass zumindest 3, 4, 5 Leute aus meinem engeren Bekanntenkreis auch schon sagten so, boah, ja, da habe ich Bock drauf, den müssen wir mal gucken, ja, und sowas. Ich kann das schon verstehen. Ich glaube schon, dass der irgendwo seine Fans hat. Und wie gesagt, ich würde ihn auch gerne besser finden, weil der eben auch vieles hat, woran was wirklich, wirklich vernünftig aussieht, was gut funktioniert, mhm, und was mir sogar sehr, sehr gut gefällt. Sonst würde ich ja gar nicht so oft zu diesem Film zurückkehren, in der Hoffnung, dass ich dort noch was anderes dann entdecke.
Ich glaube, müsste ich Menschen im Film schmackhaft machen, würde ich auch sagen, guckt ihn euch an als Toby-Hooper-Film, guckt ihn euch an als Ted Levine-Film, geht da nicht ran mit, oh, Freddy Krueger meets Stephen King, das muss ja hier ein Horrorfest sein. Ist es nicht, weil es gibt zu wenig tatsächlich das davon, wofür Robert Englund bekannt ist, und es gibt so gut wie keinen King. Wir haben auch schon vorher off-air, also haben uns die Wochen auch hin und her geschrieben, und meine Meinung ist ja sowieso, Stephen King malt am besten oder zeichnet am besten auf einer großen Leinwand. Ich liebe seine Romane oder liebte sie mal. Ich habe viel von ihm gelesen, zumindest alles, was er in den 70er, 80er, 90ern rausgebracht hat. Ich habe auch Night Shift hier, die Kurzgeschichtensammlung, gelesen, in der The Mangler drin steckt, vor vielen, vielen Jahren, Mitte der 90er, Pi mal Daumen. Habe aber sie weitestgehend vergessen, auch weil ich habe nie das Gefühl gehabt, dass King in Kurzform sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde, er hat interessante Ideen, aber seine Stärke sind eben halt, ist die Stimmung, ist Lokalkolorit, das sind eben so farbenfrohe Charaktere, Figuren, die du eben nicht greifen kannst, ominöse Figuren im Hintergrund, deren Funktion für die Story sich eben erst später offenbart, der Slang, der dialektische Einschlag einfach. Deswegen habe ich mich eben so gefreut, wenn dann eben Robert Englund einmal schreit, Hell's Bells, Adele, weil ich dachte, okay, das ist genau das, was der besoffene Dad in, weiß ich nicht, It sagen würde.
Ja, du hast vollkommen recht.
Aber hiervon ist eben nicht viel zu finden, außer so ganz kleinen Momenten.
Er funktioniert am besten, wenn er beschreiben kann. Mhm. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, ey, das ist mir zu viel oder ich komme damit nicht klar oder deswegen ist die Art und Weise, wie King schreibt, mir einfach zu ausladend. Das verstehe ich. Das ist genau das, was ich daran liebe. Also dieses Ausladende, diese Beschreibung, dass ich genau weiß, wo ich mich befinde. Und da muss man tatsächlich sagen, in der Kurzgeschichte Mangler funktioniert das nur, wenn er eben die Hadley Weston beschreibt. Aber dann war da auch nicht mehr viel. Also seine Kurzgeschichten sind, du hast es eigentlich perfekt ausgedrückt, ohne dass man da was hinzufügen kann. Er hat da teilweise tolle Ideen, aber am Ende fehlt dann doch irgendwo so das Eigentliche. Und insbesondere seine Kurzgeschichtensammlung, wo er da 20 Kurzgeschichten drin hat, Da bleibt die Idee meistens das Beste.
Ja, das sind ja auch alles sehr, sehr frühe Kurzgeschichten zu seiner Verteidigung, die ja, glaube ich, alles, was in Night Shift enthalten ist, der Band kam 78 raus, sind ja Geschichten, da sind Geschichten ja versammelt, die er zwischen, ich glaube, 71 und 75 veröffentlicht hat. Und man muss sagen, da feilt er einfach noch so an seiner literarischen Kunst. Ja.
Du, soll ich dir was sagen? Ich kann mich eher an die Geschichten aus Night Shift erinnern, als aus seinen neuen Kurzgeschichtenbänden tatsächlich. Wodrin er gut ist, sind jetzt diese, in Anführungsstrichen, kürzeren Geschichten. Mhm. Also er bringt ja jetzt so, wenn er dann jetzt seine Kurzgeschichten rausbringt, wo die aber dann schon 100 oder 120 Seiten lang gehen, die sind schon besser. Aber diese ganz kurzen Dinger da, die er da gemacht hat, das ist ja jetzt großer Fan und ich kann jetzt auch sehr, sehr stolz behaupten, ich habe jetzt vor kurzem das letzte fehlende Stephen King Buch, was mir noch fehlte, durchgelesen. Ich habe jetzt sein Werk komplettiert.
Wow.
Aber ich muss sagen, da ist auch nicht alles gut. Und insbesondere die Kurzgeschichten. Wenn erinnere ich mich an die aus Night Shift, an seine frühen, aber dann war es es auch. Vielleicht noch aus Blut.
Ja, mir konnte Stephen King einfach lange Zeit, als ich noch einfach mehr Lebenszeit hatte, will heißen vor der Geburt meines Sohnes, konnte mir Stephen King nie lang genug sein. Als ich mir damals das Audiobook runterlud von 11-22-63 und las da irgendwie 36 Stunden, dachte ich, yes.
Das ist witzig, du erwähnst gerade tatsächlich mein Lieblingsbuch von ihm.
Das ist ein tolles Buch tatsächlich. Ich habe das zweimal gehört und einmal gelesen. Es ist fantastisch und das ging vorbei wie im Fluge, möchte ich sagen. Es ist ein tolles Werk. Ich glaube sogar, ich habe nicht genug von ihm in den letzten Jahren gelesen, aber für mich so sein letztes großes Meisterwerk. Ich habe danach wenn ich noch sporadisch reingelesen, aber wir können ja vielleicht nach dieser Aufnahme kannst du mir noch ein paar Lesetipps geben. aber wie gesagt, Stephen King kann mir nicht lang genug sein und anders als bei anderen Autoren, wo ich öfter denke, ach ja, muss jetzt dieser Krimi irgendwie 800 Seiten stark sein, denke ich bei King, ja, ich glaube gerade dieses Rummeandern, Rumirren in diesen Welten, die King da entwirft, das ist gerade so seine Stärke. Das habe ich eben in The Mangler nicht, der ist ja sehr storygetrieben und
Ich überlege gerade, ob The Mangler besser für mich funktioniert hätte in so einer Art Anthology.
Ja, ne, sowas wie Katzenauge.
So klassische 30, 35, 40 Minuten oder sowas.
Ja, genau. Irgendwo zwischen James Woods will das Rauchen aufgeben und Drew Barrymore wird von dem Goblin gejagt. Ja, genau.
Und dazwischen werden dann Leute in die Wäschemangel gezogen und das Ganze drumherum mit der Figur von Robert England ist dann einfach raus und dem Jungfrauen opfern und dann wäre ich zufrieden, glaube ich.
Oh, Jungfrau, das ist doch undankbar. Ich habe auch den Schauspieler von Mark so kritisiert, aber der muss eben auch Dialogzeilen in die Kamera schreien wie Are you a virgin, virgin? Und ich dachte mir, ja, okay, ja. Da kann man auch nicht bei brillieren. Da muss man auch nicht bei verlieren. Also.
Ja, ja. Es ist am Ende des Tages ist es das Drehbuch. Es ist nicht die Regie, es ist nicht das Produktionsdesign. Es ist das Drehbuch, was in meinen Augen dem Film irgendwann das Genick bricht.
Danke dir, Kühne. Das war ein mega guter Filmvorschlag. Ich kann nicht behaupten, ich hatte genauso viel Spaß wie bei deinem letzten Filmwunsch, Deep Rising, zu Deutsch Octalus, Tod aus der Tiefe. Aber The Mangler war ein wirklich beglückendes Wiedersehen und ich hatte deutlich mehr Spaß, als ich je mit dem Film zuvor hatte. Und Rohan Rex ist auch ganz gut, ja.
Das freut mich.
Wo kann man dich sonst noch hören und lesen? Sag mal.
Mich hört man auf Movie Break. Dort bin ich in dem Format Trashcast mit dabei, wo wir gehen nicht wirklich an die Trash-Filme ran, sondern wir gehen an vermeintliche Trash-Filme ran, um zu schauen, ist es gerechtfertigt, dass sie als Trash bezeichnet werden. Also man wird bei uns niemals irgendwelche Asylum-Filme finden, sondern wir planen gerade eine Ausgabe beispielsweise über Horrorlegenden im Weltraum, unter anderem mit Leprechaun 4 und den Critters 4. was ich noch mache, ist die Movie Virgins, wo ich mit Leuten spreche, die sich für meinen Podcast das erste Mal einen Klassiker oder einen genre-relevanten Film angeschaut haben, um zu schauen, funktioniert der Film auch heute noch? Ist es nostalgische Verklärung unsererseits, warum wir manche Filme abfeiern, große Klassiker einfach gut finden, weil wir sie gut finden müssen? Passiert das auch, wenn du sie heute das erste Mal siehst? Und das sind eigentlich die Bereiche, wo ich am häufigsten dann auftrete.
Sehr gut.
Und immer mal wieder her zu Gast, sehr gerne.
Sehr, sehr gerne. Komm bald wieder. Ich bin sehr, sehr empfänglich für die bisherige Filmauswahl gewesen und bin mir absolut sicher, das geht jetzt auch genauso gut weiter. Ich begrüße dich bald wieder und bis dahin unterstützt uns gerne bei patreon.com/banuskino mit einer kleinen Spende, denn davon lebt dieses Podcast-Format nur durch Blut, Spucke und Schweiß und eben eure Spenden. Vielen Dank dafür und dir vielen Dank, Kühne, fürs Dabeisein. Und
sehr gerne.
Wir hören uns. Bye, bye.
Ciao.
Hast du das gehört?
Sie sind einer der Verkünder Gottes.
Gott?